Liebe Gemeinde, als Kind versuchte Hans immer wieder von zu Hause abzuhauen. Eigenartig. Er verstand es selber eigentlich nicht so recht. Später als Erwachsener fragte er sich eigentlich immer wieder, wieso er das getan hat. Als junger Mann fuhr er dann zu See. Auf dem Schiff war er immer weit weg von zu Hause. Doch dann gab es immer wieder Zeiten, wo er einen längeren Landurlaub hatte und zu Hause war. Regelmäßig, nach irgendwie einer Woche etwa, passierte etwas Merkwürdiges. Hans wurde krank. Es begann mit Herzschmerzen, dann mit Bluthochdruck und schließlich Atemnot sogar. Es gab aber eigentlich dafür keine Erklärung, denn im Grunde genommen war er gesund. Aber je länger er zu Hause war, desto kränker wurde er. Das Ganze war ihm völlig merkwürdig vorgekommen. Denn er wusste sich ja von seinen Eltern geliebt und dass er ein gutes Zuhause hatte. Erst viele Jahre später erkannte Hans, dass er einer beständigen, unbewussten Beeinflussung ausgesetzt war. Ihm wurde klar, dass seine Mutter die ganze Familie mit ihren Krankheiten im Griff hatte, ohne dass sie sich selbst darüber bewusst gewesen war. Alles geschah aus Liebe, so wie sie es immer nannte. Denn wenn seine Mutter zum Beispiel sagte, ich bin dir nicht böse, dann war das das eine, was sie sagte. Doch wie sie es sagte und welchen Zusammenhang sie das sagte, das war durchaus böse gemeint. Und Hans hörte also, dass sie gut sei und dass sie es mit allen nur gut meinte, aber er fühlte gleichzeitig, dass es sich böse anfühlte. Und so musste er zwischen den Aussagen, zwischen Kopf und Herz aufteilen oder war hin und her gerissen. Und dieses in seinem Herzen hin und her gerissen brachte ihn völlig durcheinander. Wie sollte er sich gegen diese hin und her gerissenen Gefühle wehren? Hans blieb eigentlich nur die Möglichkeit, immer wieder das Weite zu suchen. So wurde ihm später klar, dass es sich bei seinen seelischen Störungen ganz konkret in körperlichen Symptomen zeigte. Ihm wurde einfach buchstäblich zu eng zu Hause. Jesus hat einmal seinen Zuhörern gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Ob das nicht auch für uns selbst gilt. Doch manchmal machen wir uns da nicht selber auch etwas vor. Wie sollen wir die Wahrheit über uns selbst herausfinden? Im Buch der Klagelieder heißt es an einer Stelle, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Hast du das schon mal gemacht? Dich erforscht, geprüft, Einkehr gehalten, gebetet und darüber bist dir klar geworden, was es mit dir selber zu tun ist, wie es mit dir selber geht. In diesem Zusammenhang finde ich ein Gebet des Paulus ganz wichtig, den im Epheserbrief. Und ich möchte diesen Text aus Epheser 1 mit euch lesen. Epheser 1, Verse 17 bis 20. Da heißt es, dass ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Klingt ein bisschen kompliziert und schwierig, wie es unser Bruder Paulus hier ausgedrückt hat. Aber Paulus betet ja hier für seine Glaubensgeschwister. Er legt Fürbitte ein, dass Gott ihnen den Heiligen Geist gebe, der ihnen Weisheit und Offenbarung gibt, damit sie Gott erkennen. Und Gott erkennen heißt nicht etwas über Gott nur wissen, sondern heißt eigentlich eine innige Beziehung zu Gott aufnehmen. Paulus ist begeistert. Das hört sich vielleicht in diesem Text, wenn man ihn so ganz nüchtern so nur liest, gar nicht so an. Aber wenn man sich das genau vor Augen führt, Paulus spricht nicht hier nur einfache geistliche Wahrheiten aus, er gerät so geradezu ins Schwärmen. Das wird deutlich, indem er Gott einfach den Vater der Herrlichkeit nennt. Vater der Herrlichkeit. Er schwärmt für Gott. Paulus schreibt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Er spricht von dem Geist der Weisheit, dem Geist der Offenbarung. Paulus ist also total begeistert von seinem Gott. Und wir? Naja, wir haben uns an ein Leben in Begrenzungen, in Unvermögen gewöhnt. Ganz im Gegensatz dazu schwärmt aber Paulus geradezu von Gott, der überschwänglich für uns da ist. Kannst du das noch im Blick auf Gott staunen und schwärmen? Dieser Blick ist unbedingt nötig, wenn wir auch den Blick auf uns selbst lenken. Wenn wir sehen wollen, wie wir wirklich sind. Und um diese Sichtweise dürfen wir beten, wie Paulus das gar gemacht hat. Denn Paulus betet ausdrücklich, Gott gebe euch diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen des Herzens. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Stellen wir dann vor, wie Gott unsere müden, unsere glanzlosen Augen auf einmal ganz hell und glänzend macht. Und wir sehen die Dinge anders. Wir sehen auf einmal Farbe, Freude, Leben, Glanz. Es klingt ja fast so, als ob wir für einen Augenblick durch die Augen Gottes sehen dürfen. Nun sehen wir uns selbst und unsere Mitmenschen auf einmal von einem göttlichen Blickwinkel aus. Und dieser Blick, der weckt Hoffnung. Denn es mag sein, wenn wir auf uns selbst sehen, dass wir vielleicht von uns enttäuscht sind. Aber dabei blicken wir nach unten. Wir fallen immer wieder in dieselben Fallen rein. Gibt es da einen Ausweg? Gerade da spricht Paulus etwas aus, was dagegen spricht. Er spricht davon, dass Hoffnung macht. Stellt euch vor, Gott überwindet sogar den Tod. Etwas Unüberwindlicheres, etwas Endgültigeres als den Tod gibt es doch überhaupt nicht. Aber Gottes Schöpfergeist hat mit seiner unendlichen Kraft Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Und mit demselben Geist und mit derselben Kraft fängt Gott nun an, in uns zu wirken. Diese unendlichen Kraft. Stellt euch das mal vor. Wenn Gottes Heiliger Geist wirkt, was ist ihm dann unmöglich? Nichts. Seelische Schmerzen, Verbitterung, sich aufgeben, Kraftlosigkeit, Erstarrung und all das, was vielleicht bisher in unserem Leben eher nach Tod klang, statt nach Leben, das kann Gottes Geist überwinden. Das heißt, es gibt wieder Hoffnung für uns. Hoffnung gegen alles Dunkle, gegen alle Hoffnungslosigkeit, weil Gottes Geist Leben wirkt. Ist das nicht frohe Botschaft? Ist das nicht Evangelium? Wenn wir der Aufforderung der Bibel nachkommen, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel, dann immer wieder in dem Blickwinkel Gottes, nämlich mit diesen strahlenden Augen Gottes des Herzens. Gott schaut voll Liebe auf uns, auf seine geliebten Kinder. Und Gott wünscht sich, erkenne mich, siehe meine kostbaren Geschenke für dich. Sieh auf dich selbst, und zwar im Licht dieser großartigen Hoffnung Gottes. Du und ich, wir sind einmalig, von Gott gewollt, geliebt, begabt, schon bevor wir geboren wurden. Du und ich, wir sind Ebenbilder Gottes, als solche geplant worden. Wir sind von Gott und für Gott geschaffen worden. Und ohne ihn verliert unser Leben Sinn und Orientierung. Durch die ursprüngliche Übereinstimmung mit unserem Schöpfer ist durch die Sünde viel verloren gegangen. Und dieses schöne Bild, das Gott gewollt hat und uns hineingelegt hat, ist leider durch Sünde verformt worden. Hässlich geworden, könnte man sagen. Die Sünde hat einen tiefen Graben zwischen uns und Gott entstehen lassen. Unser Denken, unser Herz hat manchmal keine Verbindung mehr zu unserem Schöpfer. Und darum besteht nun unsere Lebensaufgabe darin, zu diesem Ebenbild Gottes wieder zurückhergestellt zu werden. Also wirkliches Leben, wirkliches Heilwerden. Aber wie? Wie gelangen wir dahin? Da kommt uns Jesus Christus entgegen. Er stellt uns als Mensch auf dieser Erde das unverdorbene, das unverfälschliche Ebenbild Gottes dar. Er ist das Muster. Er ist genau der Mensch, wie Gott ihn gedacht hat. Unverfälscht, unverdorben. Durch Jesus Sterben am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung hat Gott über Tod und Zerstörung gesiegt. Der Tod ist ja die letzte Folge der Trennung von Gott, des Feindes Gottes. Aber er hat uns seinen Heiligen Geist gesandt. Er, der zu Pfingsten ausgegossen wurde, wirkt nun verändert in seinen Kindern. Zu Pfingsten hat Jesus Christus diesen Heiligen Geist ausgegossen und Menschen sind wieder ihrem Schöpfer begegnet. Zu Pfingsten ist Gemeinde entstanden. Hier in der Gemeinde können wir das lernen. Wir, die verlorenen Söhne und Töchter Gottes, dass wir uns wieder sammeln, dass wir wieder miteinander zusammenkommen und wieder mit Gott in Verbindung treten. Hier können wir Gottes Liebe erfahren. Hier ist sozusagen das Übungsfeld, wo wir wieder zu Ebenbildern Gottes werden können, wo es mal uns gelingt und auch mal nicht gelingt. Paulus sagt uns im Römerbrief, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Also durch den Heiligen Geist verändert er uns, wirkt er in uns und schenkt er uns seine Liebe. Unsere Aufgabe ist es jetzt, diesem leisen Werben des Heiligen Geistes nachzugeben, ihm zu vertrauen. Und so werden wir mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt, solange wie wir leben auf dieser Erde. Zum Beispiel erkennen wir, wenn wir uns mal selbst beschauen, wo wir Jesus nicht vertraut haben. Wir erkennen, uns werden die schmerzhaften Verletzungen deutlich, die Spuren hinterlassen haben aus unseren eigenen Familien, in unserem Leben und auch unserer eigenen Lebensweise. Und wir erkennen das Muster des Feindes Gottes, der dahinter steckt. Aber der Heilige Geist möchte uns reinigen und verwandeln und uns wiederherstellen in das Bild unseres Heilandes Jesus Christus. Dazu gibt es natürlich zwei Missverständnisse, wo wir dort hineinfallen könnten und diesen eigentlichen Weg verpassen. Der erste Irrweg besteht darin, dass wir denken, wir müssen einfach alles Verkehrte nur einfach abschneiden. Wer das versucht, macht es meist oberflächlich und will einfach nur schnell die Sünde loswerden und möglichst schmerzlos sozusagen. Doch wenn das unsere einzige Sorge ist, ja nichts falsch zu machen, dann vermeiden wir das freie, das erfüllende Leben aus der Gnade Jesu. Dann sitzen wir in der Angst vor Fehlern Falle. Aber so hat das Jesus mit dem Christenleben nicht gemeint. Das wäre ja ein wirklich armes Christenleben. Und der zweite Irrweg besteht darin, dass wir beständig auf uns schauen, auf unsere Sünden, auf unsere Mängel, unsere Wunden, unsere Fehler betrachten und wir sehen uns als arme Opfer. Ach, was sind wir doch arm dran. Arme Opfer unserer Lebensgeschichte, Opfer unserer Familie, Opfer unserer Umwelt und was man alles da, Gesellschaft und was man alles aufführen könnte. Dann jammern wir beständig, trauern endlos über verpasste Möglichkeiten unseres Lebens. Wir tun uns einfach nur selber leid. Und das ist natürlich auch ein Irrweg. Denn wenn wir meinen, wir müssten alles richtig machen, werden wir verzweifeln. Denn solange wir auf dieser Erde sind, leben wir in einer Welt, wo es heißt, es ist noch Stückwerk, wie es Paulus im Korintherbrief nennt. Stückwerk. Aber je näher wir Jesus kommen, entdecken wir uns selbst und können seine liebevolle Gegenwart durch den Heiligen Geist erleben. Es geht also immer darum, die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus zu vertiefen und nichts anderes. Nur dadurch werden wir zu solchen Menschen, wie Gott uns haben möchte. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir uns selbst betrachten. Dieser Blick auf uns selbst darf nie aus den Augen verlieren, dass es um Jesus geht. Durch den Blick, den uns der Heilige Geist schenkt, werden wir erkennen, was dem Plan Gottes in unserem Leben entspricht oder auch, was ihm widerspricht. Zum Beispiel wird uns sichtbar, wo sind liebevolle Beziehungen, wo ist echte Wertschätzung, wo ist wirkliche Lebenssinn, wahre Lebensfreude. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Auf der anderen Seite ist da Trennung, Beziehungslosigkeit, Verachtung, Verwirrung, Sinnlosigkeit, Kälte und Tod, Zeichen für Sünde und für den Feind Gottes. Als Peter noch ein Kind war, hatte er einen guten Freund. Ein Freund, ja, mit dem er durch dick und dünn ging und mit dem er alles teilte. Aber Peter hatte ein Problem. Schon im Kleinkindalter hatte er einen Sprachfehler. Er stotterte. Und als er dann mit seinem Freund zusammen war, fing der manchmal auch an zu stottern. Warum? Vielleicht einfach aus Sympathie. Keiner weiß es so genau. Aber als dessen Mutter das einmal hörte, verbot sie dem Freund jeglichen Kontakt mit Peter. Von einem Tag auf den anderen kam der Freund nie wieder. Für Peter stürzte eine Welt zusammen. Später als Erwachsener konnte Peter das Verhalten der Mutter ein wenig nachvollziehen. Die hatte sicherlich Angst um ihr eigenes Kind, das anfangen würde zu stottern. Aber damals war es für ihn ein schlimmer Schock, weil er also einen Sprachfehler hatte, weil er also eine Behinderung hatte, durfte er nun nicht mehr Freundschaft mit seinem Freund haben. In dieser Situation schwor Peter sich etwas. Er schwor sich, so etwas wird mir nie wieder passieren. Nie wieder will ich eine Beziehung eingehen, in der ich mein ganzes Herz hineinlege. So will ich nie wieder verletzt werden. Niemals. Niemals. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn jemand solch einen Schwur in seinem Herzen sagt, und das nicht nur sagt, sondern auch meint, was das für Folgen für ihn haben wird. Und so war es tatsächlich auch. Peter wurde beziehungsunfähig. Immer wieder, wenn er eine Beziehung hatte und wenn sie enger wurde, ging sie sofort wieder in die Brüche. Aber Gott ließ Peter nicht fallen. Eines Tages ließ er sich durch den Heiligen Geist zeigen, was die Ursachen und die Folgen seiner Beziehungsunfähigkeit waren. Und Peter bat Gott um Heilung seiner Gefühle. Die Vertiefung seiner Beziehung zu Jesus und die Gewissheit, dass Jesus ihn nie verlassen würde. Er, Jesus, würde ihn nie verlassen. Das machte es ihm wieder möglich, dass er ganz, ganz langsam und ganz vorsichtig wieder sich öffnen konnte und langsam wieder auf Menschen einlassen konnte. In dieser Zeit war Peter klar geworden, Jesus ist treu. Jesus wird mich nie verlassen. Diese Gewissheit machte ihn erneut fähig, in enge, in vertraute Beziehung zu einem Menschen einzugehen. Trotz des Bewusstseins, von Menschen wieder enttäuscht zu werden, zu können. Und schließlich ging es Peter so, dass er tatsächlich heiratete und blieb mit seiner Frau treu und froh verbunden. Nun, wir sind alle in einer bestimmten Konstellation aufgewachsen und in eine bestimmte Familie hineingeboren, mit bestimmten Werten, bestimmten Regeln, Verboten, Geboten, Normen. Das hat uns alles geprägt, unsere Familientradition und Familienatmosphäre. Dazu gehört die ganze Gesellschaft, die Kultur und die Sprache. Alles das hat uns geprägt. Und deshalb kann es sein, wenn wir versuchen, aus diesen Umständen heraus uns abmühen und verändern wollen, dass wir ganz schnell enttäuscht sind, weil sich nichts ändert. Aber wir leben in Beziehungen, mit unserem ganzen Leben, Beziehungen, die uns Tag für Tag beeinflussen und die nicht nur uns betreffen und unsere Mitmenschen, sondern auch unsere Beziehung zu Gott. Deshalb, wenn es heißt in den Klageliedern, prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn, wenn wir uns selbst prüfen, könnten wir dann nicht vielleicht sogar zu dem Ergebnis kommen, vielleicht habe ich Gottes Liebe gar nicht verdient, vielleicht bin ich so ein schlechter Mensch, dass ich gar nicht die Liebe Gottes verdient habe und wir bekommen Angst. Aber da sind wir einem anderen Irrtum erlegen. Denn Gott liebt uns ja. Das liegt daran, dass wir nicht mit dem Gott der Bibel rechnen, der uns Menschen ja sucht, wie wir heute in unserer Betrachtung gelernt haben, damit wir Vergebung, damit wir Heilung finden. Doch wenn wir Jesus und seiner Liebe und Fürsorge uns anvertraut haben, dann dürfen wir gewiss sein, Gott ist auf unserer Seite. Nicht er kommt, sondern er ist schon auf unserer Seite, auch wenn wir uns schuldig gemacht haben. Wie es Paulus im Römerbrief einmal ausdrückt, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ja, Gott hilft gerne. Und wenn wir in Angst sind, dann leidet er auch mit uns. Jesu Liebe hängt nicht von unseren momentanen Gefühlen ab, wenn wir uns vielleicht gerade mal schlecht fühlen, weil wir auf uns selbst schauen. Nein, Jesu Liebe ist allein in dem begründet, was er getan hat, nicht was ich getan habe. Jesus hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und er hat sich auf seine Liebe zu uns festnageln lassen. Wir entdecken, dass auch immer wieder böse Mächte uns festhalten und uns von dem eigentlichen Weg festhalten. Abhalten. Und dazu schreibt uns der Johannes in seinem ersten Johannesbrief dazu, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und im Johannes 16 sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Deshalb sollten wir bei unserer Selbstprüfung immer mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Liebe rechnen. Und ihm nicht vorgreifen. Er wird uns in die Wahrheit unseres Lebens führen. Und das heißt zu Jesus Christus, unserem Heiland und unserem Erlöser. Wir sind mit unserer Lebensgeschichte nicht allein. Wir halten sie Gott hin. Und wir setzen uns dem Heiligen Geist und der Liebe Gottes aus. Er hilft uns mit seinen Augen, diesen erleuchteten Augen der Liebe Gottes, uns selbst zu sehen, wie es Paulus sagt. Und wir erkennen alles Verkehrte und können deshalb aussteigen aus einem Verhalten, mit dem wir versucht haben, uns selbst und anderen etwas vorzumachen. Nun brauchen wir das nicht mehr, denn Jesus zeigt uns einen neuen Weg mit ihm, heraus aus dem Sumpf in sein helles Licht. Gott sei Dank, die Wahrheit, die macht uns frei. Ja, durch den Spiegel der Wahrheit erkennen wir uns selbst. Dabei bleiben wir nicht stehen, wir kommen zu Jesus, unserem Heiland. Wir bleiben auf dem Weg mit ihm und er führt uns ans Ziel. Amen.